Wenn sozusagen Agenten die Software verwenden, dann wird aus einer schlechten Software auf einmal ganz schnell eine gute Software. Das Leben ist einfach so verdammt kurz und ich glaube, man sollte einfach nicht seine Zeit wasten mit Sachen, wo du richtig intrinsisch motiviert bist. Mhm. Also ob das jetzt Gründen ist, Kochen, weiß nicht, einen Podcast machen, alles Mögliche. So einfach mach das, was dir Spaß macht.
So, der Schwall von Gründern, die vom CDTM, also von der LMU in München, vom CDTM hier nach San Francisco kommen und dann einen YC-Startup bauen, nimmt nicht ab. Ich habe den nächsten vors Mikrofon geholt, nämlich den Nicolas Keller von Walter AI. Und ja, Nicolas ist echt so eine Art von Wunderkind sozusagen. Der wollte eigentlich erst Sternekoch werden und dann nachher doch Founder und ist eben jetzt hier in San Francisco und erzählt eine extrem inspirierende Geschichte von, wie man einfach immer weitermacht, nicht aufgibt und selbst wenn es mal ein Obstacle gibt, dann eben eine Lösung finden kann, um das zu machen, was man eigentlich möchte. Gerade mal Anfang 20, Vollgas, 7 Tage die Woche im Office natürlich. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge mit Nicolas Keller von Walter AI. Auf geht's!
Moin Nicolas.
Hi.
Grüß dich. Sag mal, du wolltest mal Sternekoch werden.
Genau.
Ja. Ist ja ein bisschen was anderes, als jetzt hier ein YC-Startup in San Francisco zu machen. Also bin ich sehr gespannt. Aber lass mal vorne anfangen. Wo kommst du eigentlich her?
Ich bin in München geboren. Meine Familie und ich sind aber total um die Welt gereist. Also ich kann nicht sagen, dass ich mein ganzes Leben lang in München sozusagen aufgewachsen bin. Nämlich direkt nach meiner Geburt sind wir nach Peking umgezogen. Und dort ist sozusagen auch meine kleine Schwester geboren, die Marlene. Und nach 2 Jahren sind wir dann nach Zürich. Dann wieder zurück nach Deutschland. Erding, kennt man vielleicht vom Erdinger Weißbier oder der Therme. Ja. Und dann nach Singapur. Das war dann so in der 2., 3. Klasse. Mhm. Und dann wieder zurück nach Erding.
Okay. Und war dein Papa irgendwie Diplomat oder irgendwas? Oder für Business? Oder wie kam das zustande?
Das ist so die Frage, die immer auf mich zukommt, wenn ich das erzähle. Tatsächlich nein. Das ist eher so, meine Mutter und mein Vater, die haben beide so eine Affinität für so die südostasiatischen Raum. Also die beiden fanden so China und Singapur extrem cool. Und dann hat sozusagen mein Vater sich immer Jobs gesucht, die es dort gibt. Er hat auch im Bereich Tech gearbeitet und macht es immer noch. Und genau, deswegen kam es dazu. Wieso Schweiz? Ehrlich gesagt, keine Ahnung, das ist ein bisschen random. Aber das war so der Grund, wieso wir so viel um die Welt gezogen sind. Und ich würde sagen, das hat halt mir extrem viel beigebracht über so die verschiedenen Kulturen und hat mir eine andere Perspektive jeweils gegeben. Mhm. Und ich glaube, dadurch habe ich viel gelernt, wie man einfach in so einen neuen Raum reinkommt und so versteht, wie man gut reinpasst. Das war sozusagen ein Skill, den ich so dadurch entwickelt habe.
Ja. Okay. Und ich meine, das ist ja schon krass, wenn man so häufig umzieht, ne? Dieser Begriff Heimat, den die Deutschen ja immer ganz gerne benutzen oder was man immer so den Deutschen fragt, ne? Was ist deine Heimat? Deswegen hast du irgendwie so eine Zugehörigkeit, dass du sagst, okay, keine Ahnung, meine Grundschule habe ich halt irgendwie in Singapur verbracht, deswegen da fühle ich mich total zu bezogen. Also was ist für dich Heimat?
Also es ist schon so, dass München und Deutschland meine Heimat ist. Ich glaube, ich habe nicht dieses Gefühl, wie anderes haben, wenn sozusagen das ganze Leben schon in München gelebt haben. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Singapurianer oder ich bin von woanders. Also Deutschland ist schon ganz klar so größten Teil meiner Persönlichkeit, so vom Background.
Ja. Okay, okay. Und dann hast du mir erzählt im Vorgespräch, dass du mit deinen Eltern im Urlaub warst irgendwo und dann statt irgendwie auf der Strandliege zu liegen, hast du gesagt, hier sind ja schöne Restaurants, hier gehe ich erstmal kochen.
Genau, also als ich sozusagen 18 war und mein Abi in Erding fertig gemacht habe, war ich dann sozusagen eine Woche im Urlaub in Südfrankreich, was wunderschön war. Und das war so literally nach der letzten Abiturprüfung, also der mündlichen Abiturprüfung. Ich hatte noch nicht mal mein Abitur in der Hand. Und dann dachte ich mir einfach am letzten Tag, wieso gehe ich jetzt nicht an diesen wunderschönen Strand, diesen Plage de Pampelon Strand hieß der, frag einfach, ob ich dort arbeiten kann. Und das habe ich gemacht. Ich bin sozusagen mit meinem gebrochenen Schulfranzösisch dorthin gegangen mit irgendwie 20 Kopien von meinem Lebenslauf, obwohl da nichts drauf stand, außer dass ich halt irgendeine AG in der Schule gemacht habe. Mhm. Und was passiert ist, mehrere von diesen Restaurants haben mich abgelehnt. Also ich habe ganz links angefangen und bin dann sozusagen nach rechts durchgegangen. Mhm. Und ich glaube, es war das 5. Restaurant, hat dann gesagt, ja, du kannst einen Cooking Trial machen. Heißt, am nächsten Tag bin ich dort sozusagen in der Früh hin und haben sie mir einfach von morgens bis abends die verschiedensten Aufgaben gegeben. Und am Tag davor, am Abend, habe ich mich auch noch darauf vorbereitet. Weil, so für den Kontext, ich konnte davor noch wirklich nicht gut kochen. Mhm. Also ich konnte nicht mal ein Omelett mir selber machen, geschweige denn irgendwie eine Kochschürze mal mir umbinden. Ne? Und dann habe ich mir sozusagen in diesem lokalen Supermarkt ein paar Gurken gekauft und ein Kochmesser und habe mir einfach angeschaut, wie hält man irgendwie seine Hände richtig, wenn man Gemüse schneidet. Weil da gibt's eben so einen speziellen Claw Grip zum Beispiel, damit man ja irgendwie nicht seine Fingerkuppeln da auf einmal abschneidet. Und solche Videos habe ich mir einfach angeschaut und das geübt. Zusätzlich dazu habe ich mir noch ein bisschen YouTube-Videos angeschaut zu so französischen Vokabeln aus der Küche. Also was man immer so sagt, wie das ist so chaud, das ist heiß oder wie auch immer. Damit ich zumindest ein bisschen vorbereitet bin. Und dann bin ich dann sozusagen am nächsten Morgen über diesen Strand dann barfuß gegangen zur Arbeit. Das war so der beste Arbeitsweg, den ich bis jetzt in meinem Leben hatte. Und ja, das war dann irgendwie ein verrückter Tag. Also das war eine wunderschöne Küche, die war auch offen. Also man konnte aufs Meer drauf schauen. Und ich war so beflügelt von meinen Erfolgen aus der Schule, dass ich irgendwie mein Abitur hatte in der Hand mit guten Noten. Und auch mal was anderes zu erleben, als einfach nur Schultests zu schreiben.
Aber wie kamst du denn darauf? Also ich meine, hattest du irgendwie ein Faible für gutes Essen, dass du mit deinen Eltern mal essen gegangen bist? Oder hast du du hast ja gerade gesagt, du konntest dir mal ein Omelette machen. Also wieso dann Koch und nicht Animateur oder keine Ahnung, was man so macht mit 18 halt?
Ja, also ehrlich gesagt, der Plan war nicht die Küche, es war einfach nur dort mal einen Job zu bekommen.
Okay.
Also ich hätte mir auch vorstellen können, an der Bar zu arbeiten. Mhm. Das Ding ist, ich war extrem lucky, dass ich gesagt habe Küche, weil das war sozusagen mitten in der Saison. Das war sozusagen Juni 23. Mhm. Und das heißt, alle möglichen Positionen im Restaurant waren schon besetzt. Und ich habe einfach sozusagen dann bei diesem Restaurant beim fünften gesagt, ja, in der Küche arbeiten ist gut. Als mich sozusagen der Owner da gefragt hat sozusagen, wo würdest du gerne im Restaurant arbeiten? Und da gab es dann genau eine Position und es war sozusagen auf der kalten Seite von der Küche, sozusagen eine Person, Comide, Cuisine, so ein Jungkoch, die sozusagen gefehlt hat. Und sonst war alles andere besetzt, habe ich danach erst sozusagen kennengelernt. Und ja, das weiß ich, deswegen, ich habe einfach so gesagt, also just for fun, Küche. Und es hat irgendwie gut geklappt, weil dann ist dann der Küchenchef direkt dann, also noch am Tag vor dem vom Probekochen, ist dann zu mir rausgegangen und hat so gesagt, so hier irgendwie Plates, so lining up plates, und er hat da irgendwas auf Französisch gesagt und so nach dem Motto, kannst du das? Und ich so, oui, oui, oui. wusste nicht, was er sagt, aber dachte mir einfach mal, ja.
Ja.
Deswegen habe ich auch dann so viel versucht zu üben am Tag davor noch, weil ich keine Ahnung hatte. Genau, und an diesem Tag haben sie mir halt extrem viele Aufgaben gegeben. Also von A bis Z angefangen mit, da gab es irgendwie Tage danach dann noch so eine Hochzeit, da musste ich irgendwie, so haben sie erstmal getestet, ob ich gut rechnen kann, musste ich erstmal irgendwelche Würste zählen, so von so 2-3 Boxen, wie viele Würste sind es, habe irgendwelche Tomaten geschält, dann kam irgendwie der Typ aus der heißen Küche, weil das ja so abgegrenzt ist, zu mir und meinte, so, willst du mal das hier probieren? Und das hier probieren, also für die Leute, die sich nur auf Spotify anhören, ist sozusagen so eine Brechbewegung. Und da meine ich einfach, ja, würde ich gerne machen auf Französisch. Und das war dann sozusagen,
oui,
mal so,
oui, oui.
Genau, so nach dem Motto, so sozusagen ein Hummer erledigen und dann mit so einem großen Messer, und hat nicht gut geklappt. Ich hatte keine Ahnung, wie das wirklich geht, aber es hat super Spaß gemacht und ich habe auch gut ins Team reingepasst. Sozusagen hier nochmal, um den Bogen zu spannen. Ich habe einfach schon viele Kulturen gesehen und da konnte ich irgendwie ganz gut mit den Leuten bonden. Und ja, am Ende sozusagen vom Tag kam dann der Küchenchef zu mir und meinte, à demain, also bis morgen. Und das habe ich überhaupt nicht erwartet. Und ich meinte nur, sozusagen mein Gedankenprozess war eher so, ich habe nichts zu verlieren. Selbst wenn die mich jetzt ablehnen, war das eine coole Erfahrung, das mal gemacht zu haben. Und dann habe ich sozusagen spontan einfach versucht, alles schnell zu organisieren. Also es war ja, wie gesagt, mitten in der Saison super, super beliebter Touristenort. Und das heißt, ich bin dann so zu diesen verschiedenen Camps sozusagen gefahren, am letzten Tag vor der Abreise, und habe irgendwie es geschafft, dass ich bei so einem Campingplatz noch ein Zelt bekomme. Mhm. Das heißt, da gibt es so coole Fotos von mir, wo ich so ein Mini-Decathlon-Zelt habe und da irgendwie so schlafe. Hab dann das mir organisiert gehabt.
Und du bist einfach da geblieben und hast dann da gekocht.
Genau, und sozusagen nach so zwei, drei Wochen hatte ich dann, das war super cool, hatte ich dann die Möglichkeit, in so ein Bungalow noch zu ziehen, weil turns out, der Restaurant Owner, dem hat auch so dieser Campingplatz da irgendwie gehört. So, das war mega. Und dann hatte ich das perfekte Setup. Ich hatte auch extrem Glück, dass die Küche immer am Abend geschlossen war. Das heißt, ich konnte immer so 15, 16, 17 Uhr oder so dann auch mal Feierabend machen. Das war also extrem genial, so in diesem wunderschönen Ort dort. Und das habe ich für ein paar Monate gemacht, bis dann sozusagen die Saison zu Ende war. Und ja, das war einfach extrem witzig und das hat Spaß gemacht. Und
aber was war denn die Motivation? Hast du wirklich gedacht, okay, vielleicht nach dem Abitur, gut, wahrscheinlich hast du gute Noten, hast du ja gerade gesagt, wirst du jetzt Koch dann? Oder hast du gesagt, ich will jetzt einfach mal was anderes machen und statt halt wie früher man Bundeswehr gemacht hat oder Zivildienst, ich mache so ein freiwilliges soziales Jahr und dann koche ich noch ein bisschen und lerne noch irgendwie nette Leute kennen und bin international unterwegs. Was war dann die Motivation?
Ja, also am Anfang war das einfach rein, mir hat es extrem Spaß gemacht und es war was anderes. Mhm. Und als ich dann mehr dazu gelernt habe, da ich hatte so eine sehr strenge brasilianische Stationschefin und die hat mich schon echt gut trainiert. Als ich dann sozusagen am Ende von diesen paar Monaten war, da hatte ich schon auch die Ambition, warte mal, lass mich doch mal weitermachen. Das macht Spaß, aber ich bin auch richtig gut da drin. Mhm. Und da kamen so diese Ideen, wieso mache ich das nicht so richtig ernst? So, mhm. Da kam so diese Transition, ja.
Und dann hast du deinen Ausbildungsplatz gesucht oder wie funktioniert das dann in so einem Küchenbetrieb?
Also diese Position, die ich hatte, diese Comme de Cuisine, macht man normalerweise, nachdem man so 3-4 Jahre Berufserfahrung gemacht hat. Und ich habe sozusagen da on the job alles gelernt und dann habe ich einfach mich, als ich dann zurück war in München, mich bei anderen Küchen beworben, also bei einer italienischen Küche. Ich mochte nämlich diese Kombination aus, man lernt die Sprache. Das war vor allem beim Italienischen extrem der Fall, weil das hatte ich noch nicht in der Schule. Mhm. Und natürlich dann das Kochen zu lernen. Und das heißt, ich habe mir nicht einen Ausbildungsplatz gesucht. Ich habe einfach weitergearbeitet. Teil davon war auch, meine Eltern fanden es super cool. Sie meinten aber, Nikolas, weil sie beide auch studiert haben, studier doch mal was. Und ich war so, okay, fein, ich will es eigentlich nicht. Das heißt, ich habe BWL sozusagen nebenbei studiert. Mhm. 4 Semester genau, habe sozusagen diese wilde Mischung gemacht aus so von morgens bis, also war teilweise mal anders, mal hatte ich irgendwie eine Schicht nur am Vormittag, aber zur sozusagen die meiste Zeit war das immer so Nachmittag bis so Mitternacht und habe dann sozusagen ein bisschen gelernt und dann aber hauptsächlich immer gekocht, weil das war mein Fokus.
Interessant. Ja. Aber du sagst gerade, dann hast du irgendwie so ein bisschen studiert, du hast auch BWL an der LMU studiert, da braucht man jetzt auch irgendwie einen Einser-Abi, da kommt man ja auch nicht einfach so rein, oder?
Genau, also ich war sozusagen schon gut positioniert, dass ich mich bewerben konnte und in meinem Abi reingekommen bin. Mhm. Tatsächlich dann waren die Prüfungen nicht so anspruchsvoll, dass du das ganze Semester durchlernen musst.
Okay.
Also das war einfach der Fall. Viel war so Multiple Choice und es gab einige Klausuren, die waren schwieriger, wie Statistik, wo ich mehr befüllen musste. Mhm. Aber viele Klausuren, da war es einfach so, dass ich sozusagen 2-3 Wochen vor der Klausurenphase mich eingesperrt habe, vollen Sprint gemacht habe und dann, ja, habe ich bestanden.
Okay. Und gut, dann hast du also studiert und hast nebenbei gekocht und dann kam noch das CDTM dazu. Wir hatten hier im Podcast jetzt schon ein paar CDTM-Founder hier bei uns sitzen. Das ist ja auch nicht irgendwie ein Programm, wo man einfach mal sagt, gehst jetzt mal hin, sondern da wirst du ja auch ausgewählt. Das heißt, auch in der Uni musst du dann sehr, sehr gut gewesen sein, weil da gibt's ja irgendwie so einen Prozess, ne? Wie ist dieser Auswahlprozess da nochmal?
Also es ist extrem hart, da reinzukommen.
Ja.
Sie schauen extrem darauf, wen sie reinlassen.
Hast du dich denn beworben oder wirst du da angesprochen dann?
Also ich weiß, es gibt sozusagen, wenn man in der Uni richtig gut ist, dann hat man sozusagen, kriegt man so einen Brief, dass man sich da bewerben soll. Mhm. Sowas. Das war bei mir nicht der Fall. Ich hatte so ein 2-0 oder sowas um den Drehschnitt. Bei mir war es eher so, es kam aus der Reflexion, dass ich langfristig doch nicht kochen will.
Ja.
Und das war nämlich der Fall, weil du musst dir so vorstellen, in der Küche ist es sozusagen diese super intensive Umgebung, wo du extrem darauf achten musst, dass alles exzellent ist. Und diese Exzellenz, diese strebt man an, indem man sozusagen versucht, so perfekt wie möglich diese Routine zu haben. Das heißt, jeder Tag soll genauso sein wie der andere Tag. Ja. Jeder Handgriff, du bist einfach wie eine Maschine und du schaust, dass sozusagen du genau gleich bist wie an anderen Tagen. Und so hast du sozusagen diesen Standard der Küche, kriegst dadurch dann diese prestigious Awards, wie sozusagen diese Michelin-Sterne, die dann der Michelin-Guide gibt. Und das Ziel, so der Top of the Mountain ist in dem Fall, dass du 3 Michelin-Sterne bekommst, diese verteidigst, also sie beibehältst. Und idealerweise wirst du dann auch noch so eine TV-Persönlichkeit wie Gordon Ramsay oder so. Mhm. Und für mich war aber diese Arbeitsumgebung, dass man sozusagen so auf diese Routine optimiert und dass man sozusagen schon weiß, was das Ziel in 20, 30 Jahren ist, das war nichts für mich. Also ich respektiere extrem die Leute, die das machen. Also man muss extrem resilient dafür sein und dass man so diszipliniert ist, dass man das für Jahrzehnte macht. Mhm. Was aber mich viel mehr gereizt hat, ist so eine gewisse Unsicherheit oder so ein Mysterium, wo ich sein werde in verschiedenen Jahrzehnten. Mhm. Und das war für mich, so klischeehaft wie es klingt, Tech und KI. Weil du weißt einfach nicht, wie sich die Zukunft entwickelt. Du kannst zwar sagen, KI wird jetzt irgendwie das große neue Ding sein, aber wie das genau aussehen wird, ist unklar. Das war nicht der Fall in der Küche. Mhm. Und das war so mein Gedankenprozess. Und deswegen habe ich sozusagen, das hat ein bisschen gebraucht. Das war dann sozusagen in meiner letzten Küchenstation, die so eine deutsche Küche. Also ich war erst ja französisch und dann Südfrankreich, dann eine italienische in München und dann eine deutsche in München. Und bei der letzten, da habe ich mir eben mehr Gedanken gemacht. Und da kam dann diese Entscheidung für mich, dass ich sozusagen das nicht mehr machen werde. Genau. Mhm. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe mir angeschaut, was sind die besten Orte auf der ganzen Welt, wo du lernst, wie du gründest, wo du an Tech arbeitest. Dann habe ich natürlich gesehen, okay, es ist Silicon Valley, aber hier in Europa war irgendwie näher für mich, aus München, ist es auf jeden Fall das CDTM. Mhm. Und hast du ja gerade eben erwähnt, CDTM exklusiv, worum geht es da überhaupt? Das ist halt eine super smarte Community, wo du mit Leuten aus den verschiedensten Backgrounds zusammenarbeitest und lernst, wie man ein Innovator wird. Das klingt so ein bisschen so Buzzword-heavy. Ja. Was heißt es jetzt, ein Innovator zu sein? Was sind verschiedene Backgrounds? Letztendlich holen sie sozusagen super intelligente, motivierte Leute aus Studiengängen wie Medizin, Philosophie, Psychologie, BWL, Informatik, you name it. Und da arbeitet man an coolen Projekten, baut Produkte zusammen, macht auch Recherche über die Zukunft. Und ja, auch sozusagen circa jedes dritte Unicorn ist von einem CDTM-Alumni gegründet worden. Und das war
deutsche Unicorn.
Genau. Mhm. Sonst wäre es noch viel, viel heftiger, aber vielleicht in der Zukunft wahrscheinlich. Und das war dann sozusagen für mich klar, ich will da rein.
Ja. Wie viele, also wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Leute sind da in so einem, ja, oder parallel, also sind das 100 oder 1000 oder wie viele Leute sind da drin? Also
sie haben immer die Classes und ich war in der Fall 25 Class und es sind 25 Leute.
Ah, okay. Also es ist eigentlich wie so ein YC-Badge in gewisser Weise dann auch.
Ja, aber YC ist mittlerweile deutlich größer.
Also natürlich, von der
Struktur,
klar.
Ja, aber so sind halt richtig große Badge-Sizes.
Klar.
Und der Fokus ist schon, also nicht nur auf Startups. Sie sind dafür bekannt, dass sie extrem gute Startups so inkubieren. Aber es ist jetzt nicht ein Accelerator wie YC, sondern wenn du sozusagen auch in die Richtung Politik gehen willst oder Beratung machen willst, ist es extrem gut auch dafür. Mhm. Und ich habe mich sozusagen beworben. Ich hatte genügend Credits von meinem BWL-LMU-Studiengang. Würde ich mal sogar behaupten, der beste Value, den ich extracted habe von diesem BWL-Studium, dass ich genügend Credits hatte dafür. Mhm. Und als ich mich sozusagen da motiviert beworben habe, habe ich die Rückmeldung bekommen, so, Nico, geht leider nicht. Und ich habe sozusagen glücklicherweise die Person kennengelernt bei so einem TomAI-Event, die mich abgelehnt hat. Weil das Ding ist, dass die anderen Centerlinks, das sind sozusagen die Leute vom CDTM, dass die schauen, ob sozusagen, also die reviewen die neuen Applications. Mhm. Und ich habe sozusagen diese Person kennengelernt und sie meinte zu mir, hey, deine Story ist cool. So, wir mögen deine Persönlichkeit, aber die meisten Leute sind einfach im Masterstudium, haben mehr Erfahrung, so arbeite ein bisschen mehr mal. Mhm. Und geh mal irgendwie ins Ausland, arbeite dort so nach dem Motto. Und das habe ich gemacht. Also ich bin dann nach San Francisco geflogen. Ich hatte irgendwie nur meine kleine Gym-Tasche und hatte keinen Plan. Aber bin dorthin gegangen, weil ich mir dachte, ja, ich sollte ins Ausland gehen, ein bisschen arbeiten. Silicon Valley ist ja eh irgendwie bekannt dafür. Mhm. Und als ich dann dort war im Silicon Valley, da habe ich in so einem Pod-Hostel geschlafen, im Tenderloin. Mhm. Also für die Leute, die San Francisco nicht kennen, das ist so der schlechteste Ort. Da willst du nicht schlafen. Da waren irgendwie 30 Leute in diesen kleinen Boxen so aufeinander gestapelt, haben dort gepennt. Es gab eine Dusche, es war echt schlimm.
Wahnsinn.
Aber sozusagen, ich hatte halt nur mein Studentengeld irgendwie und da ging nicht mehr. Und dann bin ich sozusagen zu verschiedenen Luma-Events gegangen. Also einfach zu so einer Reihe von Tech-Events und bin auf ein Event gestoßen, und zwar Stanford x NIO. Stanford, die Uni, und NIO, der Accelerator, der sozusagen richtig so guten Startups Geld gibt, mittlerweile so Cursor, Kalshi etc. Und das Startup von Anna-Julia Storch und Leonie Freisinger namens Drift ist sozusagen auch von denen finanziert.
War ja hier auch schon ein Podcast.
Genau, richtig. Und die haben auch beide sozusagen das CDTM gemacht, haben sich so kennengelernt. Und da habe ich die AJ kennengelernt und war einfach extrem begeistert von was sie machen.
Also, nochmal der Plug, der Podcast an meiner Lieblingsfolge, sollte man sich auf jeden Fall anhören. Also die AJ ist wirklich ein Wunderwesen sozusagen.
Ja, absolut. Ja. Und die haben auch eine extrem hohe Bar, wenn es um Hiring geht. Und ich war sozusagen einer der ersten Leute, die dabei getreten sind. Und das heißt, sie haben mich abgelehnt. Also ich fand es sozusagen, um es nochmal zu sagen, so ich fand es extrem cool, was die gemacht haben. Sozusagen dieses KI für Fertigungsbetriebe, so die Hidden Champions, so empowern mit AI, und wollte unbedingt sozusagen dem beitreten. Das heißt, ich habe AJ gepitcht, komm, ich joine als Intern. Sie meinte, nein, geht nicht. Verständlich auch, weil auf meinem Lebenslauf waren irgendwie waren die Qualifikationen so, ich kann Gurken schneiden, Tiramisu machen, Rind-Tatar, aber definitiv nicht coden oder mit Customers sprechen. Mhm. Dann habe ich sozusagen, war ich einfach hartnäckig, habe gesagt, hey, kann ich for free arbeiten? Bin dann einfach zum Office gekommen, habe da ein bisschen Coworking gemacht, habe mich so ein bisschen dadurch reingesneakt, irgendwie mal eine Demo gebaut, so mit so einem Vibe-Coding-Tool. Hey, wie findest du das? So, das passt doch gut zu Drift eigentlich. Mhm. Ein paar gute Fragen mal gestellt. Und einfach, indem ich gezeigt habe, ich habe richtig Bock drauf, haben sie mir eine Chance gegeben.
Ja.
Und das war mega für mich. Also da habe ich mich super gefreut.
Und warst du da ein paar Monate einfach über den Sommer?
Genau, richtig. Und ich habe sozusagen alles Mögliche gelernt, so von so einem Early-Stage-Startup. Also von A bis Z. Ich irgendwie in den ersten Wochen habe ich viel Zeit mit der Leonie verbracht, CTO. Und ja, die ist unglaublich diszipliniert und ist so smart. Und sie hat mir sozusagen mal so die Basics von Software Engineering erzählt. Und sozusagen, das waren so die ersten Male, wo ich dann verstanden habe, ja, was ist GitHub, wie committet man, was sind AI-Tools, wie Lovable, etc., etc. Mhm. Dann habe ich auch von AJ viel so über die Kundenseite gelernt. Wir sind sozusagen so durch die Staaten geflogen, und auch so weltweit. Und ich war einfach bei diesen Manufacturing-Messen und habe zum ersten Mal mit potenziellen Kunden gesprochen, denen eine Demo gezeigt. Und habe herausgefunden, wie man sozusagen entdeckt, was die Kunden richtig wollen. So, was ist ein Problem, was denen wichtig ist, wo sie Geld dafür bezahlen. Und das war sozusagen für mich so ein Startup-Bootcamp.
Ja.
Und nach diesem Praktikum, was mich extrem geprägt hat, bin ich dann sozusagen zurückgeflogen und habe mich beim CDTM beworben. Und habe da so ein Video auch dafür gedraftet, so ein cooler Zusammenschnitt. Und meinte, hey, ich habe das gemacht, was ihr beim letzten Mal mir gesagt habt. Könnt ihr mich jetzt bitte reinlassen?
Ja.
Und das hat geklappt.
Ja, geil.
Ich war im CDTM.
So, kleine Unterbrechung. Wir waren bei einem YC-Startup und der CEO fand total spannend, was wir mit Purple AI machen. Aber der CTO war so, wir sind schon AI first, wir brauchen das nicht. Und genau deshalb haben wir ein kleines Tool gebaut. Und dieses Tool hilft dir, also sagen wir mal Head of Digital Transformation, CEO, CMO, wer auch immer, gerne AI einführen möchte, mal zu analysieren, wie gut ist eigentlich die AI wirklich? Wie gut hat das Team AI adopted? Und deswegen gibt es jetzt ein kostenloses Grading-Tool. Da kann man sich innerhalb von 2 Minuten eine Note ziehen, wie gut man im AI-Development aufgestellt ist. Also einfach auf www.bepurple.ai gehen, einmal das GitHub verbinden, analysieren lassen und eine Note abziehen. Ich gebe ehrlich zu,
Wir haben selber nur ein B, also auch bei uns noch einiges zu tun. Und damit zurück in den Podcast.
Ey, was eine geile Geschichte. Vor allem, ich habe so ein bisschen das Gefühl, du bist so ein bisschen so wie so Pipi Langstrumpf-mäßig. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. So, also du willst was und dann setzt du das in den Kopf und wenn es nicht funktioniert, dann stellst du halt die Schrauben um, um es dann nachher doch irgendwie möglich zu machen. Finde ich total inspirierend und es zeigt auch so ein bisschen, dass man so diese einfach machen. Ne? Das ist, wenn man es einfach macht, wenn man hier hinkommen möchte und selbst ein anderer Nein sagt, dann findet man halt irgendwie einen Weg. Ne? Man gibt nicht sofort auf und so. Das finde ich sehr inspirierend auf jeden Fall. Aber wie ging das dann weiter? Du hast dann da am CDTM ein bisschen geforscht und hast dann deinen Co-Founder kennengelernt, ne, von der heutigen Firma.
Genau, das war so zu der Zeit, aber ich habe ihn nicht am CDTM kennengelernt. Mhm. Wie ich zum ersten Mal Lukas Postulka, meinen Mitgründer und CTO, kennengelernt habe, ist, er wurde von AJ approached, also AJ von Drift. Mhm. Und sozusagen, das war schon, als ich angefangen habe, da bei Drift zu arbeiten. Und was sozusagen meine Perspektive ja war, ist, ich habe versucht, habe ich versucht, da reinzukommen und die haben mich die ganze Zeit abgelehnt. Und dann gab es da eine Person, von der ich jetzt mitbekommen hatte, wo AJ dem mehrere Nachrichten hinterher geschrieben hat und meinte, hey, würdest du nicht gerne als Ingenieur bei uns anfangen? Ja. Da wusste ich schon sozusagen, der muss was drauf haben.
Ja.
Und genau, also wie sozusagen wir in Kontakt getreten ist, ich habe viel auf LinkedIn über meine Story gepostet, so wie ich zum Beispiel zu Drift gekommen bin.
Ja.
Und er hat gesehen, dass ich gepostet habe und nachdem mich sozusagen AJ auf ihn zugegangen ist, hat er mich einfach angeschrieben und meinte, was hältst du von Drift, sollte ich da anfangen etc. Und so haben wir uns einfach angefreundet. Da hat er noch bei Scalable Capital als Quantitative Trader gearbeitet, bei dem New Broker, mhm, so ein Market-Making-Team. Und genau, wir haben uns einfach sehr gut verstanden, einfach auf einer freundschaftlichen Ebene. Also da war es noch nicht so weit, dass wir so zusammen gearbeitet haben.
Mhm.
Und so, da sind ja so die Monate dann ein bisschen vergangen. Dann habe ich einfach weiter noch bei Drift gearbeitet, war im Center. Und da kam so eine Zeit, wo es bei uns beiden einfach extrem gut gepasst hat, dass wir zusammen arbeiten wollen.
Ja.
Weil er wollte auch nicht mehr für seinen Arbeitgeber arbeiten, er wollte selber was machen. Ich hatte sozusagen, als ich im Center war, hatte ich auch nochmal diesen Rückenwind, weil indem ich dort super coole Leute kennengelernt habe und indem ich auch so diese Success-Stories nochmal gesehen habe und von den Leuten gelernt habe, dachte ich mir, komm, ich muss jetzt einfach selber gründen. So, ich lerne es einfach am besten, indem ich es einfach mache. Und Lukas hatte eben genau diese gleiche Machereinstellung. Also Lukas, so für ein bisschen den Kontext, er ist aufgewachsen in einer Familie mit so 5 Geschwistern und einem Einkommen. Das heißt, er musste immer schon im frühen Alter selber sein Geld sozusagen erwirtschaften. Und er war sozusagen sehr talentiert im Geige spielen. Und als er dann 11 Jahre alt war, hatte zum Beispiel, ist jetzt nur so eine Story, aber hat er auf der Straße Geige gespielt, um Geld zu verdienen, um sich sozusagen so einen Helikopter zu kaufen, so ein Spielzeug.
Geil.
Das heißt, er hat schon immer irgendwie was selber gemacht und er war auch schon immer so fasziniert vom Ingenieurwesen, vom was bauen, sei es jetzt irgendwie was Physisches oder Software. Und als er sozusagen in die beste Uni hier, TUM, reingekommen ist, dann konnte er sozusagen, er leider nicht sich die Wohnung finanzieren, einfach wegen der Lage, in der er war. Und was er gemacht hat, ist, er hat auch irgendwie einen kreativen Weg gefunden. Und zwar hat er einfach ein Kloster angerufen, so aus dem Nichts, und meinte, kann ich hier for free schlafen, wenn ich sozusagen im Gegensatz dazu bei euch alles sozusagen sauber mache, so ein Cleaning Service. Und das, da haben sie einfach ja gesagt. Und das heißt, er hat sich da irgendwie einen Weg gefunden, wie er sozusagen die TUM machen konnte, hat dann nebenbei auch noch bei PwC gearbeitet, wo er einfach mal so eine Cold-E-Mail gemacht hat mit einem Portfolio von Sachen, die er gebaut hat. Das gleiche auch dann bei Scalable, hat einfach den Trading-Chef angeschrieben und meinte, hey, das sind die Sachen, die mich faszinieren, das habe ich in der Vergangenheit gemacht mit dem Trading. Also er hat immer so einen Weg gefunden, wie er es in den Raum schafft, wo er eigentlich ja nicht die guten Voraussetzungen hatte, um mal reinzukommen.
Mhm.
Und das war einfach, das hat so...
Hast du gesagt, das ist genauso wie ich,
genau,
wir müssen was
das zusammen. Das war so eine Machereinstellung.
Ja.
Plus natürlich, dass er super gut im Engineering ist und dass es so komplementär ist.
Ja.
Und diese Kombination von komplementär, man versteht sich gut, er hat die gleiche Einstellung, so
super.
Das war einfach extrem gut. Und als er mich sozusagen dann gefragt hat, willst du zusammen eine Firma aufbauen, war das für mich so ein Hell yes.
Natürlich, geil.
Ja. Ja. Genau.
Und wie ging das dann los? Habt ihr euch dann hingesetzt an den Tisch und überlegt, irgendwie, okay, hier sind jetzt 100 Ideen, wir telefonieren jetzt mal rum, was gut funktioniert? Oder hattet ihr direkt so, this is it, da in die Richtung wollen wir gehen? Also der Weg jetzt sozusagen zu Walter, eurer neuen Firma?
Also wir haben, wie es auch irgendwie unsere Geschichten so zeigen, haben wir einfach was versucht und dann sozusagen iterated darauf. Was wir gemacht haben, ist nämlich, ein Freund von uns hat so ein Hackerhaus in Litauen, das heißt Base Collective, und von dort haben wir dann gearbeitet. Und zu der Zeit war sozusagen so autonome Agenten, waren extrem viral, hier OpenClaw, da hattest du ja auch den Peter interviewt.
Ja.
Und was wir gemacht haben, wir hatten diese Idee, dass es sozusagen einen KI-Mitarbeiter gibt, in sozusagen, der im Kommunikationssystem lebt, sozusagen verschiedene Workflows übernimmt. Und da haben wir sozusagen einfach iterated, haben geschaut, welche Unternehmen haben Bock darauf. Und was wir rausgefunden haben in Litauen, da haben wir nämlich so einen Business Owner von so einer neunstelligen Manufacturing-Firma kennengelernt, die so Verpackungen herstellen. Und wir haben mit denen gesprochen und haben herausgefunden, dass der eine Person der Firma hat, die sozusagen den ganzen Tag nur Bestellungen ins ERP-System reintut. Und da dachten wir uns, das kann nicht sein. Es muss einen KI-Agenten geben, der einfach solche langsamen, time-consuming, manuellen Aufgaben übernimmt, sodass diese Person viel spannendere Aufgaben machen kann, wie zum Beispiel mit den Customers mehr connecten kann.
Ja.
Oder ganz andere, aber meaningful Aufgaben und nicht so Copy-and-Paste-Arbeit.
Ja.
Und das war sozusagen dann der Startpunkt für Walter.
Ja. Okay. Und habt ihr dann direkt gesagt, okay, wir müssen jetzt halt irgendwie damit nach San Francisco, oder ich meine, wenn du da direkt so einen Kunden hast, der irgendwie neunstellige Umsätze macht, hätte man ja auch sagen können, okay, wir bootstrappen das jetzt, wir sind beide jung, wir brauchen jetzt nicht direkt irgendwie Kohle. Also wie ging das dann weiter?
Ja, also für uns war es eh klar, wir wollen eine VC-Back-Firma aufbauen. Also sozusagen der erste Check war irgendwie schon direkt am Anfang, war von einem A16Z-Scout, von der großen amerikanischen Firma, sozusagen, damit wir einfach mal anfangen können, was zu bauen. Und für uns war klar, wir wollen den Markt schnell erobern.
Ja.
So, das war einfach unsere Art, wie wir eine Firma aufbauen. Wir wollen einfach Speed. Speed ist uns wichtig. Ja. Mhm. Und wir haben uns dann einfach, als wir dort in Litauen waren und sozusagen zum ersten Mal dem litauischen Firmenbesitzer diese Idee gepitcht haben von KI-Mitarbeiter, meinte er, cool, machen wir. Mhm. So hat uns so nach dem Motto schon mal bezahlt, bevor wir es überhaupt gebaut haben. Und dann haben wir uns einfach so, just for fun, haben wir uns bei YC beworben. Wir dachten nicht, dass wir reinkommen. Das war sozusagen.
Also erster Versuch.
Genau.
Wahnsinn.
Also wir hatten uns davor irgendwie mal auch so beide so zum Spaß mal beworben mit so einem Video, aber nicht so richtig eine ernste, gute Bewerbung.
Mhm.
Und das war sozusagen die Bewerbung. Und ja, zur Überraschung sind wir dann reingekommen in den Batch.
Okay. Und das war jetzt vor 3 Monaten dann, ja?
Ja, also das war sozusagen jetzt dann erst im März, ja.
Okay.
Also der Batch hat im April angefangen.
Ja. Also ja, Congrats dazu erstmal. Und dann habe ich jetzt gesehen, ihr habt ja so ein paar größere Firmen da irgendwie gelistet. Wie macht ihr das? Also ich meine, ihr seid ihr zu zweit oder habt ihr mittlerweile noch ein paar Leute angestellt? Also wie ist eure Go-to-Market? Also wo steht die Firma jetzt heute nach ein paar Monaten YC?
Genau, also wir sind zu zweit. Wir haben noch einen Contractor, Kumpel von Lukas, Peter. Der ist extrem gut und hilft einfach in der technischen Entwicklung.
Mhm.
Aber that's it. Und sozusagen nochmal einen Schritt zurück, was wir nämlich gemacht haben, ist, sobald wir sozusagen als wir angefangen haben, mit dieser Firma zusammenzuarbeiten, haben wir geschaut, gibt es andere Fertigungsunternehmen, die genau das gleiche Thema haben?
Ja.
Turns out, ja.
Ja.
So, it is that way.
Ja. Und wie hast du die rausgefunden? Das bei LinkedIn einfach angehauen, oder?
Also es gab so verschiedene Sachen, die richtig gut geklappt haben. So was extrem wichtig ist, ist immer zu den Leuten hinzufliegen. Das waren bei uns so Messen. Und einfach vor Ort zu sein. Weil das ist einfach eine Branche, die ist nicht ganz so risikoaffin. Die haben sozusagen noch viel mehr und auch noch extremen Fokus auf in Person baut man Vertrauen auf. Das heißt, es sind nicht Firmen, die sich irgendwie 20 Startups raussuchen und dann eins raussuchen, sondern da ist es wichtig, zu den Leuten hinzugehen. Das heißt, wir sind zu verschiedenen Manufacturing-Shows dann geflogen. Was aber auch gut geklappt hat, ist Targeted LinkedIn Outreach. Also sozusagen an genau die Leute, die so die Digitalisierungsstrategie umsetzen sollen für diese großen Firmen, so Head of Digitizations, Chief Digital Officers. Und was gut geklappt hat, ist so Warm Intros, also so Referrals von Leuten, die extrem gut connected sind in der Industrie, vielleicht auch die Kunden selber, die man hat. Und sozusagen, wir haben jetzt diese bezahlten Kunden, das sind alles Pilotenprojekte, die bestimmte Milestones haben. Und wenn diese Milestones sozusagen erledigt sind, wird das sozusagen converted zu einem größeren Vertrag. Und das sozusagen müssen wir erstmal liefern, den ROI zeigen. Was wir aber gelernt haben, ist, für, sag mal, 20 Jahre oder so, es gab immer Softwarefirmen, die versucht haben, zu diesen Manufacturing-Firmen hinzugehen, und die hatten immer so das gleiche Versprechen. Und es war an der Stelle sozusagen, replace your whole ERP-System. So nach dem Motto, wir haben eine Software, die ist besser als eure, so die ist nicht alt, die ist modern, die ist clean. Und das ist sozusagen wie, als ob du sagst, ich nehme irgendwie jetzt das Firmengehirn, so das Company Brain, ich reiße es raus und tue das Neue rein.
Nicht so einfach.
Genau, ist nicht so einfach.
Ja.
Und sozusagen, das hat einfach nicht geklappt, weil der Bottleneck nicht sozusagen die Software an der Stelle war, sondern was wir gemerkt haben ist, wenn sozusagen Agenten die Software verwenden, dann wird aus einer schlechten Software auf einmal ganz schnell eine gute Software.
Ja.
Also sozusagen, es ist einfach nicht möglich, vom einen auf den anderen Tag jetzt das SAP zu wechseln.
Klar.
Und das haben wir gemacht. Wir haben sozusagen diesen anderen Approach. Wir haben diesen KI-Agenten Walter, haben wir reingesetzt in die bestehenden Systeme. Das SAP, Oracle, Microsoft Dynamics. Der ist in E-Mails drin, dann der Agent. Der hat dann sozusagen den Kommunikationszugriff, also Teams, und sozusagen übernimmt diese Prozesse, die sonst der Mensch machen würde.
Mhm.
Und wo wir sozusagen damit hinwollen, ist, am Ende des Tages ist ja so ein Software-System wie SAP ja wie ein Protokoll, wie so ein Blueprint, wie die Firma funktioniert. Und wenn sozusagen der KI-Agent sich jetzt sozusagen immer dieses System anschaut, davon lernt sozusagen Schritt für Schritt und der Mensch sozusagen mit Walter interagiert, dann wird sozusagen Walter allmählich zu diesem Protokoll, weil er einfach dieses Kontext hat über die Firma, versteht, wie die Firma tickt, was die Aufgaben sind. Und das ist sozusagen eine ganz andere Art, daran zu gehen, sozusagen als jetzt von heute auf morgen irgendwie die ganze Firma einmal umzuflippen.
Ja, klar. Und ich meine, wie kommuniziere ich dann mit dem Walter? Ist es einfach in Slack oder in Teams? Ist es einfach einfach eine weitere Person, mit der ich dann einfach slacke sozusagen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also wir haben sozusagen jetzt diese 4 Pilotenprojekte. 3 davon sind eben diese großen Firmen mit 9-stelligen Umsatz und einer ist so ein Startup.
Mhm.
Startup ist eher Slack, große Firmen eher Teams.
Ich weiß, das gleiche Problem habe ich auch.
Nee, aber es funktioniert genau gleich.
Ja.
Also man kann sozusagen schreiben mit Walter, Aufgaben geben. Zum Beispiel, wir fangen ja an mit diesem konkreten Use Case, Bestellungen ins ERP-System reingeben. Das ist einfach, es braucht viel Zeit. Man muss sozusagen Copy und Paste das machen, immer die verschiedenen Informationen extrahieren, überprüfen, ob das auch die richtigen sind. Das braucht einfach dann 15 Minuten pro Purchasing Order. Und mit Walter ist einfach 15 Mal schneller. Es sind Sekunden bis zu einer Minute.
Ja.
Und da ist es zum Beispiel so, Walter ist noch nicht an dem Punkt, wo er komplett autonomous ist, wo er einfach mal machen lässt, sondern Walter extrahiert die Informationen, schaut sich alles an, hat dann einen Vorschlag und geht dann in Teams rein und fragt sozusagen den Mensch, hey, ich habe hier irgendwie diese Bestellung, ich würde die so und so reintun.
Okay.
So kannst du jetzt approven, declinen oder editen.
Ja, ja. Aber ich glaube, das ist gerade sinnvoll, ne? Gerade in so traditionellen Unternehmen, die vertrauen der AI halt dann noch nicht ganz so weit und dass man halt so den Mensch nur enabled, einfach produktiver zu arbeiten, ist besser als den Menschen zu sagen, hey, wir replacen dich so. Ne? Das ist ja auch für den Einkäufer von der Software dann irgendwie so ein Threat eher. Ne? Wir sehen das häufig zum Beispiel bei uns bei BePurple, wenn wir reingehen und sagen, ja, hier, wir können euer ganzes Engineering-Team ersetzen, dann rennen alle schreien weg. Machen wir natürlich nicht so, ne? Sondern wir sagen auch, wir enablen die Leute und damit können die halt viel schneller und viel besser und ihr könnt jetzt alles bauen, was ihr schon immer bauen wollte. Ich glaube, das ist ein sehr smarter Weg, mit Kunden zu arbeiten, damit man ihnen diese Angst halt nimmt.
Genau, ich denke, es ist sozusagen auf der einen Seite besser sozusagen, um das zu kommunizieren. Auf der anderen Seite ist es auch realistischer. Also es ist einfach schwer bis unmöglich, jetzt einfach zu sagen, auf einmal sind alle richtigen Ingenieure, die das ganze Company-Wissen haben, weg. So, das ist einfach nicht so möglich, wie manche das verkaufen.
Ja. Und wenn du jetzt so ein Magic Wish hättest für eure Firma, also woran hapert es jetzt? Ne? Brauchst du mehr Kunden? Brauchst du mehr Leute auf der Engineering-Seite, brauchst du mehr Marketing-Idee, brauchst du mehr Geld? Was ist so das Wichtigste, was du eigentlich gerade brauchst?
Ich glaube, am allerwichtigsten sind die Kunden gerade.
Mhm.
Vor allem, dass wir dort liefern, weil wir wollen sozusagen, dass diese Piloten konverten, wahrscheinlich nächsten Monat.
Mhm.
Und dann kannst du dieses Customer Flywheel sozusagen starten.
Mhm.
Weil dann haben sozusagen die anderen Kunden haben Referenzpunkte, ne? So neue Potenzielle meine ich,
klar,
können mit den anderen sprechen, sagen, hey, hier, ich so pick up the phone, so wie ist denn das mit Walter zusammenzuarbeiten? Ne? Und ich glaube, wenn du das hast, dann kommen alle anderen Sachen von alleine. Mhm. Wenn du coole Kunden haben, die da wirklich ein brennendes Problem haben, was du lösen kannst, dann attractet das die richtigen Art von Leute, die joinen wollen. Funding kommt auch, also sozusagen Kunden ist so das Ding bei uns gerade, ja.
Okay. Und wenn du sagst Piloten, sind das dann Paid Pilots oder wie strukturierst du das?
Genau, das sind Paid Pilots, die sozusagen einen Discount haben zu, was wir denken, dann der Full Contract wird. Mhm. Also es ist ein Entry Use Case sozusagen. Wir fangen an mit, in dem Fall zum Beispiel, dieses Bestellungen und wollen dann sozusagen mehr und mehr Features, mehr und mehr Use Cases machen.
Okay. Und wie überkommst du so diese ganzen Security-Richtlinien, die viele von diesen großen Unternehmen haben? Also ich meine, das ist sowas, was wir halt häufig als Problem haben. Da kommst du dann an und dann sagen die, ja, okay, wo ist deine so und so Zertifizierung und dein ISO und dein SOC 2 und sonst was sie sich alle ausdenken, was man so haben soll als kleines Startup. Sind das schon Sachen, die auf euch zukommen oder kannst du das irgendwie umgehen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir arbeiten sozusagen mit OneLead zusammen an all diesen Zertifizierungen, die benötigt sind. Mhm. Das ist sozusagen was wir einfach parallel machen, was uns extrem wichtig ist. Auf der anderen Seite sozusagen in der Art, wie wir es implementieren, ist es natürlich so, dass wir irgendwie Stufen haben. Also es ist nicht so, dass wir jetzt auf einmal anfangen und Walter ist live und zack, der macht alles. Ja. Sondern sozusagen dieser Schritt von Human is in the Loop ist ja schon recht advanced, womit wir meistens anfangen, ist erstmal mit so einem Test-Environment. Mhm. Also die Firma gibt uns ein Test-Environment von dem ERP und wir testen sozusagen Walter auf verschiedenen alten Purchasing Orders zum Beispiel aus und können dann ein Gefühl dafür bekommen und können das feintunen, dass es sozusagen richtig gut funktioniert. Und erst wenn es richtig gut funktioniert, dann arbeiten wir sozusagen mit diesen Human-in-the-Loop-Strategie und so weiter.
Okay, verstehe. Und nimm uns mal ein bisschen mit in das aktuelle YC-Badge. Man liest ja so viel und ich hatte ja auch schon ein paar YC-Founder hier. Alle sind irgendwie unter 25, alle arbeiten 7 Tage die Woche. Ist ein extremer Druck in gewisser Weise auch, weil es dann immer so ein paar Ausreißer gibt, die dann halt irgendwie direkt in diesen 3 Monaten auf Millionen von Umsätzen kommen. Wie ist das so in deiner kleinen Gruppe vielleicht auch? Man hat ja da so ein paar Peers, mit denen man einem Partner zugewiesen wird. Also erzähl mal so ein bisschen, wie fühlt sich das so an? Wie ist eure Arbeitsweise?
Also für uns ist es ein extremer positiver Druck. Deswegen sozusagen war das auch ein immediate Hell Yes, als wir angenommen worden sind. Weil wenn sozusagen andere Leute in unserem Badge sozusagen mehr Umsatz haben, dann ist es was, wo du denkst, okay, jetzt müssen wir auch nochmal härter arbeiten. Mhm. Ich glaube sozusagen, es ist teilweise übertrieben zu sagen, oder man kann es nicht so verallgemeinern, jeder ist da unter 25, jeder arbeitet 7 Tage die Woche. Was wir schon sehen, ist, dass der größte Teil jünger ist und auch sozusagen viel arbeitet. Das ist, glaube ich, vor allem der Fall, weil es sind halt einfach nur 90 Tage.
Klar.
Das heißt, du willst einfach liefern. Und das ist uns sozusagen wichtig, weil einmal, wir wollen diese Ergebnisse und es ist auch gut für danach, weil sozusagen du shapest ja so deine Company-DNA so am Anfang. Und ich glaube, da gibt's auch viel Leute, die sozusagen einfach posten, um sozusagen für VCs das so zu optimieren, so Grindslop, also die dann ein Foto posten, wie sie im Office schlafen, kurz mal die Matratze hinstellen, sich hinlegen und wieder wegtun. Ja. So, ich denke, das ist einfach nicht so die richtige Art, wie du langfristig ein nachhaltiges Unternehmen aufbaust, weil, also ich glaube, da hat jeder seine Philosophie. Meine Philosophie ist, wenn es mir mental und physisch gut geht, dann werde ich auch besser performen.
Ja.
Und deswegen, so Lukas und ich arbeiten 7 Tage die Woche, aber wir schauen extrem close darauf, wie ist unser Schlaf, machen wir genügend Sport, essen wir gut. Und sobald du anfängst, sowas zu vernachlässigen, nur weil es irgendwie cooler ausschaut, so ist nicht eine gute Richtung.
Okay. Wie ist das dann? Also man ist ja mit so ein paar verschiedenen Startups in dieser Gruppe, ne? Also sind ja irgendwie, 169 Startups gerade im aktuellen Batch oder irgendwie sowas. Und dann habt ihr, keine Ahnung, da 5 bis 10 Firmen. Trifft man sich dann einmal die Woche und jeder macht da so mein Haus, mein Auto, mein Boot, wie weit man so gekommen ist oder wie läuft das?
Also es ist so, du hast sozusagen deine Partner zugewiesen. Also du hast einen Main-Partner und einen Visiting-Partner. Und mit denen kannst du halt immer Office Hours machen. Das heißt, die sind immer für dich da, wenn du einen Ratschlag brauchst, du kannst zu denen hingehen. Und dann hast du Group Office Hours. Das heißt, das ist dann so eine kleinere Gruppe, so maximal 10 Startups. Und da hast du sozusagen immer so ein Prinzip von so Held Accountability. Also du gehst hin, sagst, in 2 Wochen habe ich die und die Ziele erreicht. Dann gehst du in 2 Wochen hin. Dann sagst du halt, okay, ich habe nur 50% der Ziele erreicht. Und das machst du halt vor der gesamten Gruppe. Und hörst halt auch, was die Ziele von den anderen sind. Und es war sozusagen das erste Mal, als wir in der Gruppe waren, haben wir so gesagt, ja, unser Ziel ist jetzt in 2 Wochen haben wir 9 Piloten. Und dann meinte so der Partner direkt zu uns, der Pete Kuhmann, so, nee, Mama, 5 direkt. So, und das ist halt so diese Art von Motivationsboost, der sehr hilft.
Ja. Also ich kann das total nachvollziehen. Ne? Wir hatten damals auch in dem Accelerator, wo wir mitgemacht haben, auch eben diese Gruppdynamik, ne? Wo du dann halt so diese Motivation bekommst, weil du halt so viel dichter mit den anderen Firmen halt zusammen arbeitest und immer so siehst, was machen die anderen, und wenn die anderen irgendwie voll irgendwie was Cooles gemacht haben, dann willst du auch irgendwas Cooles machen, damit du auch in dieser Gruppe irgendwie gut dastehst, ne? Also das sieht auf jeden Fall. Glaubst du denn, du hast gerade gesagt, nicht alle sind so jung, aber was glaubst du, hat ein Anfang 20-Jähriger für einen Vorteil? Weil man kann ja immer sagen, okay, jemand, der jetzt so, keine Ahnung, wie ich, über 40 ist und eine neue Firma startet, der hat halt viel Erfahrung, der hat ein großes Netzwerk. Ich meine, du hast auch mittlerweile schon ein relativ großes Netzwerk bei LinkedIn irgendwie aufgebaut. Also was hat ein junger Typ noch für Vorteile? Oder kann man eigentlich als alter Typ wie ich gar keine Firma mehr starten? Weil nur als junger Typ kann man halt so viel arbeiten, dass man in diesem Wettbewerb noch mitmachen kann. Also was glaubst du, wie das ist?
Also ich glaube, das ist übertrieben. Ich glaube, man kann es nie so verallgemeinern und sagen, oh, wenn du jetzt über 30 bist, so you're not gonna make it, ja, oder so.
Über 40. Ja.
So, aber alles gut, Christian. Ja. Ich glaube, was halt einige Vorteile sind, ist, dass tendenziell hat man als junge Person viel Energie, super viel Bock, hat auch noch nicht so viele Verpflichtungen außerhalb, dass du jetzt zum Beispiel Kinder hast und so viel Zeit dazu dedicaten solltest. Dann kommst du dazu, ich glaube, oft gibt es so ein gewisses Grad an Naivität, was sehr hilft. Also du so, ich glaube, da kommt es ganz auf den Use Case drauf an. Aber oft hilft es, wenn du einfach naiv bist und denkst, hey, ich werde die Welt erobern. Ja. So, und wenn man schon viel gesehen hat, kann es sein, dass man halt schon sehr realistisch ist. Ja. Und so, wenn du was gründen willst und wenn du große Ambitionen hast, vor allem so ein VC-Back-Startup, da musst du einfach zu einem gewissen Part naiv sein, delusional, einfach dir sagen, hey, ich schaffe das. Das gehört einfach dazu. Ja,
ja, finde ich super cool. Wie glaubst du, dass eure Firma sich entwickeln wird? Glaubst du, das ist eine Firma, wo ihr jetzt bei 10 Mitarbeitern am Ende des Tages eigentlich aufhört, weil ihr sagt, hey, man kann alles mit AI lösen? Oder wie stellst du dir das vor, was ihr so bauen werdet?
Also bei uns ist es gerade so, wir fangen jetzt gerade mit diesen Industrien an, in denen wir sind. Also zum Beispiel Verpackungen, aber auch so Industrial Power Transmission, also so Gearboxes, verschiedene Motoren für andere Autos, die sozusagen diese Hersteller machen. Sozusagen, wir haben so zwei, drei Industrien, auf die wir uns gerade fokussieren. Da wollen wir jetzt sozusagen mehr Customers in dem Bereich finden. Und sobald wir dann bei einer gewissen Anzahl von Customers in diesen Segmenten sind, wollen wir schauen, wie breit können wir damit im Bereich Fertigung gehen. Weil wir denken eben, dass es hier ein extrem großes Potenzial gibt, dass man ein horizontaler Player wird.
Mhm.
Also das habe ich sozusagen mit Lukas an dem anderen Tag noch besprochen. Und wenn sozusagen, was wir herausgefunden haben, ist, das ist einfach ein Thema, was extrem viele Betriebe sozusagen haben. Mhm. Also jeder Fertigungsbetrieb, der sozusagen ein ERP-System hat, wie SAP, Oracle, es gibt einfach diese Use Cases, weil diese großen Firmen nicht innovativ genug sind, dass sie sozusagen diese Bottlenecks sozusagen entfernen, wie zum Beispiel, dass du deine PO-Order nicht als PDF einfach hochladen kannst.
Ja.
So würden die da schneller sein, dann hätten wir da nicht so ein Potenzial.
Ja.
Aber dadurch, dass sozusagen in extrem vielen Bereichen, also hier Industrial Chemicals, Metals, Defense etc., es diese alten Softwares gibt, glauben wir einfach, dass wir across these markets und segments, dass wir sozusagen das Potenzial haben, mit einer extrem kleinen Chance, aber dass wir das Potenzial haben, dass wir sozusagen die Arbeitskraft von der Zukunft sozusagen bauen.
Aber glaubst du denn, dass eure Firma eine Firma mit 10 Mitarbeitern ist? Oder glaubst du, dass ihr eine richtig große Firma an Mitte, also es gibt ja so dieses Mindset, dass man sagt, man braucht nicht mehr als 10 Leute, weil alles mehr als 10 kreiert nur Riesen-Overhead und Managementprobleme und jeder will irgendwie befördert werden und dann dreht man sich im Kreis und managt sich nur noch selber.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Ich glaube, wir werden schon mehr als 10 Leute sein.
Mhm.
Vor allem, weil das, was ich gerade gesagt habe, ist, man geht sozusagen in die Breite. Mhm. Man will sozusagen all diese Märkte sozusagen erobern. Und da brauchst du einfach allein zum Beispiel viele Leute im Vertrieb.
Ja.
Weil das ist einfach extrem wichtig, auch in diesem Segment, dass man sozusagen immer noch dorthin fliegt, sozusagen Human-to-Human-Sales macht.
Mhm.
Es ist nicht so, als ob wir eine vollautomatisierte Firma hat, die irgendwie unter 10 Mitarbeitern agieren könnte.
Verstehe. Nochmal ganz kurz noch, weil ja in YC alle so viel Gas geben, ne? Was waren für dich so die ein, zwei Best Snacks? Du hast gerade schon gesagt, dass das da in Person hinfahren echt total richtig gut ist. Ja. Und so, was sind noch so, sag mal, Go-to-Market-Sachen, die für euch besonders gut funktioniert haben?
Also ich denke, die Sachen, die ich erwähnt habe, waren schon die größten Sachen. Also Messen, LinkedIn. Es ist auch die YC-Community, weil du es gerade erwähnt hast, ist extrem hilfreich. Also wir haben zum Beispiel gelauncht, also im Bookface, in dieser Internal sozusagen Launch-Plattform, haben gesagt, was wir machen. Dann kommt auf einmal ein Gründer aus unserem Batch zu und sagt, hey, sein Vater hat zum Beispiel eine Headhunting-Firma für so C-Level im Fertigungsbereich. So, wir können ein Intro machen. Also okay. Die Leute sind da extrem hilfreich. Und so, ich würde einfach Leuten empfehlen, dass sie viel darüber erzählen, was sie gerade machen, weil es kann oft sein, dass einfach Leute um die Ecke kommen, wo du es nicht erwartest, die dir dann am Ende des Tages doch richtig gut helfen können.
Glaubst du hättest diese Firma auch ohne YC jetzt einfach aus Deutschland bauen können, oder hast du noch was anderes, was San Francisco für dich besonders ausmacht hier?
Ich glaube, wir hätten es auch aus Deutschland bauen können. Was aber Lukas und ich extrem cool an San Francisco finden, ne, ist einfach diese Kultur. Also, dass du so um dich herum super viele Leute hast, die sind ambitioniert, die wollen auch ein riesiges Unternehmen aufbauen. Und das ist einfach special hier. Deswegen würde ich jedem empfehlen, selbst wenn man die Firma in Europa aufbauen will, einfach mal hier für ein paar Wochen hinzukommen, ein bisschen die Luft zu schnuppern und dann wieder zurückzukommen. Ja.
Aber glaubst du, dass du jetzt versuchst, hier zu bleiben nach der YC, oder willst du zurück nach Deutschland gehen?
Ich glaube, für uns ist es jetzt nicht so ein Schwarz oder Weiß. So, wir haben da nicht eine klare Entscheidung. Wir tendieren schon eher zu San Francisco und Silicon Valley. Aber so mal schauen. Also ich bin da nicht so so nach dem Motto so Europa Short, Silicon Valley Long, sondern ja. Uns gefällt es einfach extrem gut hier. Und wir schauen einfach, wie sich das entwickelt, vor allem mit den Kunden. Ja. Kann sein, dass wir einfach viele Kunden auch in Amerika haben, hier bleiben werden. Also let's see.
Ja, okay. Eine Sache, die mir gerade noch einfällt, zu dem Prozess. Ich meine, bald ist jetzt Demo-Day, glaube ich, ne, in 2-3 Wochen von YC. Was ist da dein Ziel? Sagst du dann so, okay, wir wollen jetzt irgendwie, keine Ahnung, 5 Millionen raisen? Oder also was ist die Ambition, jetzt aus dem YC-Bett rauszugehen?
Genau, also wir fangen an, nächste Woche unsere Runde zu raisen, nur eine Woche,
ja.
Also vom 18. bis 14.
Ja.
Und dann am 16. ist auch der Demo-Day.
Ja.
Und ich bin extrem gespannt, wir haben ja bis jetzt so 555.000 eingesammelt, es wird jetzt nochmal eine größere Zahl, und da gibt schon ganz viele Kalender, sozusagen Meetings, ich habe jetzt schon irgendwie 50 im Kalender und bin schon richtig gespannt. Wow. Und wir werden jetzt auch, es wird wahrscheinlich jetzt schon live sein, aber wir haben sozusagen auch ein Launch-Video, was wir am Freitag veröffentlichen.
Ja.
Ja.
Okay. Also du hast schon vor, ein paar Millionen zu raisen jetzt mit deiner Attraction und so.
Ja.
Okay. Ja, das muss man sagen, das ist halt schon geil an YC, ne? Dass das im Prinzip das Raisen für dich so, ja, wie soll man sagen, so fast industrialisiert, automatisiert wird, weil es ist einfach klar, in der Woche raisen alle und alle VCs wollen im Prinzip alle spannenden YC-Startups buchen und wahrscheinlich gibt's dann da den Meeting-Link irgendwie, der wird dann rumgeschickt und so. Du musst dich eigentlich gar nicht kümmern um dein Fundraising, so regelrecht, ne?
Ja, so ist es.
Ja, geil. Wenn jetzt jemand da hier zuhört, ne, und der ist auch irgendwie 19 oder so, und du hast es gerade schon gesagt, ich empfehle jeden, der seine Firma bauen will, aber was empfiehlst du so einem 19-Jährigen, der jetzt auch gerade mit dem Abitur, jetzt ist ja gerade Abi-Zeit, wer damit fertig ist? Sollte der erstmal irgendwo arbeiten und erstmal sich irgendwie was mit den Händen machen, oder sollte der direkt nach San Francisco kommen? Ich hatte jetzt hier eine Zeit lang ja einen 18-Jährigen, der bei mir hier im House of AI auch mit gewohnt hat, oder bis ich gewohnt, er gearbeitet hat, und der ist jetzt auch aktuell im aktuellen YC-Badge angenommen worden. Also was empfiehlt zu jemandem?
Ich glaube, mein Number One Advice wäre so cringe, wie es klingt, so follow your heart. Also ich glaube, es super wichtig, dass man einfach das macht, wofür man brennt. Das Leben ist einfach so verdammt kurz, und ich glaube, man sollte einfach nicht seine Zeit wasten mit Sachen, wo du richtig intrinsisch motiviert bist. Also ob das jetzt Gründen ist, Kochen, weiß nicht, einen Podcast machen, alles Mögliche. So einfach mach das, was dir Spaß macht. Und ich glaube, dadurch kommt dann auch der Erfolg. Weil dann hast du Energie, dann hast du Leidenschaft. Das zieht andere Leute an. Ich glaube, dadurch wird man dann erfolgreich auch.
Okay. Zum Schluss frage ich immer, ob es irgendwas gibt, was sich ausmacht, was nicht auf deinem LinkedIn-Profil steht. Ich meine, wir haben jetzt über Kochen gesprochen, über Startup-Sachen und so. Gibt es noch irgendwas, wo du noch irgendwie so ein Special Skill hast?
Special Skill würde ich sagen nicht, weil ich da nicht besonders gut bin, aber ich mag super gerne Schach zu spielen.
Okay. Hast du einen Score oder?
Ich habe keinen Score. Ich habe das einfach viel auch in meiner Kindheit mit meinem Vater immer gespielt. Mhm. Und genau, also falls jemand mal Bock hat in San Francisco oder chess.com online, immer gerne.
Okay, cool. Ja, Mensch, ey, super inspirierende Geschichte. Ich glaube, das zeigt so richtig schön, was alles möglich ist. Und wenn man nur will und dass man diesen Hindernissen einfach aus dem Weg geht. Insofern, ich glaube, für viele Leute können da richtig gut was mitnehmen. Ich danke dir, dass du hier dabei warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Cool, bis dann, ne? Ciao, ciao.
Ciao.
So, das war schon wieder im Podcast. Wie immer eine kleine Hausaufgabe. Nummer 1, geht auf www.bepurple.ai und schaut euch unbedingt an, wie ihr euer Engineering-Team ganz weit nach vorne bringen könnt. Und das Beste, und das habe ich, glaube ich, noch nie erzählt, man muss nicht unbedingt Engineer sein, um unser Produkt P0 zu benutzen. As a matter of fact, der most active user über alle unsere User hinweg ist der CMO von einer PE-Firma. Also jemand, der noch nie gecodet hat vorher, baut jetzt ganze Marketing Orchestration mit P0. Also guckt euch das an auf www.bepurple.ai. Nummer 2, unser WhatsApp Community beitreten. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Und Nummer 3, danke, dass ihr hier zuhört. Danke an euch. Danke an meinen Producer Tobi, mit dem ich hier das Ganze produziere. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin. Ich freue mich. Ciao, ciao.